Mir fällt es immer am schwersten, die wichtige und wertvolle Spendemilch rauszugeben, wenn Mütter einfach nicht stillen wollen. Aber für Frühgeborene das eben sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann hat man so ein, also ich habe dann mit mir so ein kleines ethisches Dilemma.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser ungewöhnlichen Folge von Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und Katrin Bott ist nicht dabei, sondern zwei andere ganz bezaubernde Frauen, die sich wahnsinnig gut mit Muttermilch auskennen. Hallo Eileen und Judith.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben. Wir haben nämlich ganz spontan jetzt beim FMBI-Symposium mein Mikrofon aufgestellt und nehmen eine Folge Stillleben für euch auf zum Thema Frauenmilchbanken, Frauenmilch generell und natürlich auch der Frauenmilchbank-Initiative, die Judith Kager-Seider mitgegründet hat.
Ich bin damals von Anne Sunder-Plassmann angesprochen worden. Die hat sich ja ursprünglich mit dem Daniel Klotz und Corinna Gebauer getroffen, die beide ja schon sehr aktiv auf europäischer Ebene sind. Und sie haben gesagt, das brauchen wir für Deutschland. Und dann sind verschiedenste Kolleginnen angeschrieben worden und unter anderem auch ich. Und dann haben wir uns getroffen am 2. Mai 2018 in Erfurt und haben da die Frau-Milchbank-Initiative e.V. gegründet.
Großartig. Und ihr macht eine richtig tolle Arbeit. Und wir haben hier auf dem Symposium auch schon gelernt, Frauenmilchbanken sind in den neuen Bundesländern sehr gut etabliert oder waren auch zu dem Zeitpunkt, als ihr gegründet habt, gut etabliert. Und in den alten Bundesländern sah es richtig mau aus. Also da war ja nichts mit Frauenmilchbanken. Woran liegt das?
Das lag daran, dass die Frauenmilchbanken in den Bundesländern, die noch Bestand hatten und offen geblieben sind, dass die weiterhin ihre Arbeit verfolgt haben wie früher auch. Und in den alten Bundesländern war es so, dass in den 50er, 60er Jahren sehr viel mehr Wert auf industriell hergestellte Nahrung Wert gelegt wurde. Die wurde sehr stark beworben, sodass nach und nach die Frauenmilchbanken an den verschiedenen Kliniken geschlossen worden sind. Und die Wiedereröffnung ist einfach in der heutigen Zeit deutlich schwieriger, weil das mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist.
Also kann man sagen, in der DDR hat man sich, naja gut, es gab viel Schlechtes, aber auch anscheinend ein paar gute Sachen in der DDR, weil man hat sich unabhängig gemacht von der Industrie natürlich, also allein schon die Staatsform hat das natürlich ergeben, aber man hat sich unabhängig gemacht von der industriellen Säuglingsnahrung und hat gesagt, wir haben unsere Milch, also eigentlich das, wo wir heute gerne wieder hinwollen, ne? Wir haben unsere Milch, die ist super, also man hat da irgendwie da dann doch sehr fortschrittlich gewusst, was Muttermilch bewirkt. Und hat gesagt, da investieren wir rein. Wir machen uns unabhängig von der Industrie und produzieren die Milch, die produziert wird, geben wir dann an die Säuglinge, die sie brauchen. So, und der Westen hat gesagt, ist uns alles egal, es gibt das Pulver, wunderbar, wir sind in Anführungsstrichen fortschrittlich, dass man weiß, dass es eigentlich rückschrittlich ist, das Pulver zu benutzen und nicht einfach die Frauenmilch zu nehmen, die ja so viel besser ist als die Pulvermilch, muss man einfach mal sagen. Gut. Soweit war die dann halt nicht, das zu verstehen. Jetzt sehen wir aber einen positiven Trend wieder in die Richtung, dass Frauenmilchbanken auch im Westen eröffnen. Also ihr habt da schon auch mit eurer Initiative einfach große Aufklärungsarbeit geleistet, oder? Weil wir sitzen ja gerade in Hamburg am UKE, also wir sitzen auf dem Gelände des UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, und ihr beide, und deswegen kommt Eileen jetzt auch mal ins Spiel, ihr beide habt ja hier auf eurer Neo eine Frauenmilchbank ins Leben gerufen. Wie kam das zustande, Eileen?
Wir hatten immer mehr Frühchen und haben sehr schnell erkannt, dass wir die Frauenmilchbank brauchen, dass da viele gute Sachen eben drin sind in der Frauenmilch, die wir lieber verfüttern wollen als die industriell hergestellte Nahrung, und haben uns dafür eingesetzt und irgendwann den guten Rückenwind der Ärzte und Oberärzte und des Chefarztes auch bekommen.
Wenn man sich das jetzt mal anguckt, eure Frauenmilchbank, dann ist man erstmal underwhelmed, würde ich sagen. Man stellt sich das Ganze riesig vor und riesige Kühlschränke voll mit Milch und so. Aber man muss, glaube ich, erstmal verstehen, dass das sind irgendwie 1-2 Quadratmeter, eure kleine Kammer, wo ihr die Milch bereitstellt. 2 Kühlschränke. Das ist auch gleich die Milchküche für alles andere, ne?
Genau, das ist ja die Säuglingszubereitungsküche. Und da es so war, dass wir über Bordmittel das nur finanziert haben. Das heißt, es wurde ja eine Arbeitsgruppe gegründet mit Fördergeldern von Hamburg macht Kinder gesund. Dann hat Frau Anne Sonder-Plassmann zusammen mit Professor Singer diese Gruppe zusammengerufen aus der Rechtsmedizin, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, die Pflege, die Ärzte. Und dafür gab es erstmal dann diese Arbeitsgruppe und wir haben versucht, es auf der Station zu implementieren. Und wir sind sehr froh, dass das so geklappt hat, denn es standen keine weiteren Gelder zur Verfügung. Und das gesamte multiprofessionelle Team hat das mitgestützt und stützt es auch immer noch, dass wir die Frauenmilchbank betreiben können.
Ja. Wie lange gibt es euch denn schon?
Also wir haben 2017 die Frauenmilchbank eröffnet und dem ist natürlich auch eine ganze Zeit vorausgegangen mit der Planung und der Umsetzung, Erstellung des Statuts. Und 2017 haben wir begonnen und jeder hat sich engagiert und ein bisschen mitgemacht. Und über die Jahre hat sich halt herauskristallisiert, dass wir wirklich Personal dafür brauchen. Wir haben Assistenten, die uns mit unterstützen. Im ärztlichen Bereich ist es Frau Dr. Heiter, die mit ein paar Stunden in der Frauenmilchbank unterstützen kann, die Aufklärung bei den Frauen macht, die Blutwerte kontrolliert und die mikrobiologischen Befunde sich anguckt. Wir sind es für die Stillberatung und ich habe einige Dienste, die ich praktisch freigestellt bin für Stillberatung und die Frauenmilchbank. Und Aileen leistet das im Dienst mit, so wie ich. Wenn ich die Dienste nicht habe, dann machen wir Stillberatung nebenher. Wobei wir beide sagen, dass Stillberatung etwas ist, was Zeit in Anspruch nimmt.
Gut, okay, also man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, also ich muss es mal zusammenfassen für unsere Mütter, die jetzt gar nicht aus dem Bereich kommen. Und ich ja praktisch auch nicht. Ich habe ja jetzt so Learning by Doing mitbekommen, wie sowas funktioniert und war auch erstmal ein bisschen überrascht, dass die Frauenmilchbank so klein ist und dennoch so gut funktioniert. Das hat mehrere Komponenten. Also einmal, korrigiert mich, wenn ich jetzt was falsch zusammenfasse, man hat nur so einen in Anführungsstrichen kleinen Kühlschrank, weil erstmal verfüttert man ja Frauenmilch, die man bekommt. Woher die kommt, klären wir gleich noch und auch, wie ihr Milch spenden könnt. Das klären wir auch noch in dieser Folge, wenn wir so weit kommen. Aber jedenfalls, so viel Platz braucht man gar nicht. Warum? Also ihr lagert jetzt nicht ein Jahr lang Milch ein, die euch jemand spendet, richtig?
Richtig. Also es ist so, dass wir Milchspenden annehmen von Frauen bis zum einschließlich 6. Laktationsmonat. Und da wir die Milch sehr schnell auch wieder verarbeiten und wir nicht die Lagerkapazitäten haben, haben wir immer einen Rundlauf. Also wir möchten gerne immer 10 Liter bevorraten. Wir können das mittlerweile auch auf unserer Nachbarstation, da haben wir auch einen Platz eingeräumt bekommen. Und somit können wir eben die Frühgeborenen bis zur 34. Schwangerschaftswoche versorgen und gegebenenfalls darüber hinaus, wenn wir ausreichend Vorräte haben.
Mhm. Wir haben auch schon eine Folge gemacht, warum ist es so wichtig für Frühchen Muttermilch zu bekommen. Auch da gehen wir nochmal in anderen Folgen, Katrin und ich, ins Detail. Das schaffen wir heute hier nicht. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum ihr gar keine Unmengen benötigt, zumindest fürs OKE, weil Frühchen eben gar nicht so viel Milch trinken. Also wir haben da halt nicht die Milliliteranzahl, die ein reifes Neugeborenes konsumiert, sondern ihr habt halt wirklich auf Aneo die extremen Frühgeborenen, die einfach mit Muttermilch versorgt werden müssen. Ihr seid beide auf der Neo aktiv, ihr arbeitet beide mit extremen Frühgeborenen. Ich würde gerne mal wissen, warum ist es so notwendig für die Kinder Muttermilch zu kriegen? Warum kann man denen nicht einfach ein bisschen Prämilch anrühren, das über die Sonde reingeben und fertig?
Wie wir heute Morgen schon in einem Vortrag gelernt haben, ist einfach die Neckefahr, ich weiß nicht, ich glaube, ihr hattet schon mal einen Podcast darüber, die nekrotisierende Enterokolitis, die Gefahr daran zu erkranken, ist einfach wahnsinnig hoch und das ist das Hauptziel, also eines der Hauptziele, dass die Kinder daran eben nicht erkranken und deswegen brauchen sie besonders je kleiner und leichter sie werden, auf jeden Fall die ganz wichtige Muttermilch und wenn die nicht da ist, dann die Frauenmilch. Also unser erstes Ziel ist immer, immer, immer die wichtige Muttermilch.
Also immer die Mama, die das Kind entbunden hat, geboren hat, wo das Kind dann geholt werden musste in der, was weiß ich, mittelfrühen Schwangerschaftswochen. Was sind so die frühesten Frühchen, die bei euch liegen?
Wir versorgen Frühgeborene ab der ungefähr 24. Schwangerschaftswoche.
Okay, Wahnsinn. Und die kriegen dann auch schon Kolostrum, ja, im besten Fall. Weil wir, das haben wir auch alle im Podcast schon gelernt, Frauen produzieren Kolostrum ab der 16. Schwangerschaftswoche. Das heißt, wieso gibt es denn den Fall, dass eine Mutter auf eure Frauenmilchbank zurückgreifen muss?
Es gibt zum Beispiel Mütter, die schon vor der Geburt oder auch nach der Geburt so schwer erkrankt sind, dass sie selber auf einer Intensivstation betreut werden müssen. Und dann kommen wir in diesem Fall natürlich nicht an die Mengen Kolostrum, die wir gleich ab Stunde Null benötigen würden.
Ach so, also quasi der Grund für die frühe Frühgeburt ist oft eine Infektion bei der Mutter. Also, das kann man jetzt nicht generalisieren, aber das wäre natürlich ein Grund für, alles klar, wir haben ein sehr frühes Frühgeborenes und wir haben eine kranke Mama und wir haben kein Kolostrum, was wir ihr geben können. Aber habt ihr auch Kolostrum in eurer Frauenmilchbank?
Nein, es ist so, dass wir sehr bemüht sind, dass die Frauen ihr Kolostrum per Hand gewinnen, dass sie eine manuelle Brustentleerung machen und das Kolostrum geht direkt an ihre eigenen Kinder. Und es ist so, dass wir die Frauen ja engmaschig begleiten in der Stillberatung. Und wir so eine Grenze gezogen, dass wir ungefähr ab dem 14. Tag gucken, wie die Gesamtlaktationsmenge ist. Und nur wer einen deutlichen Überschuss hat, wird in die Frauenmilchbank aufgenommen. Denn zu jeder Zeit muss gewährleistet sein, dass für das eigene Baby ausreichend Milch da ist. Und dann sprechen wir die Frauen auch erst an. Letztendlich sind die sehr in einer sehr besonderen Situation und haben sehr viele Gespräche, dass dieses Gespräch erst ein bisschen weiter nach hinten rückt, wenn es darum geht, dass wir sie als Spenderin gewinnen möchten.
Nur um das Prozedere zu verstehen. Ihr habt eine Frau, die kommt mit einer, sagen wir mal, 28. Schwangerschaftswoche. Das Baby liegt bei euch auf der Neo. Die Frau gewinnt im besten Fall Kolostrum für ihr Kind und das funktioniert erstmal alles. Also wir haben jetzt nicht den Notfall, Mama liegt auf der Intensiv, Baby liegt auf der Intensiv, sondern wir haben eine Mutter, die kann ihr Kind theoretisch versorgen. Dann, im besten Fall, das haben wir in einer anderen Folge auch schon gelernt, das war, glaube ich, die Folge mit Sandra Krone, bondet dieses Baby auch schon mit Mama. Also gerade so eine 28. Woche kannst du auch mal schlecken lassen an der Brustwarze, einfach für die was ist das nochmal, was da so wichtig ist?
Fürs Mikrobiom.
Fürs Mikrobiom, genau. Gut, also Brustwarzen-Mundkontakt versucht ihr natürlich auch herzustellen,
ja,
aber trotzdem können diese kleinen Kinder noch nicht trinken. Die kriegen es dann über eine Sonde.
Wann immer sie wollen und wann immer die Mutter das auch wünscht, immer versuchen. Auch gerne mehrmals am Tag. Aber meistens wird das, was die Kinder tatsächlich trinken können über die Brust, nicht reichen.
Und da habt ihr dann einfach Kontrolle drüber und könnt dann quasi die Muttermilch, die Mama handgewinnt oder halt abpumpt, über die Sonde geben. Oder die Eltern geben es vermutlich selber schon, ne? Wenn die dann vernünftig angeleitet werden. Okay. Gleichzeitig ist dann total wichtig, innerhalb der ersten 3 Tage nach Geburt der Plazenta die Frau in die Milchbildung zu bekommen. Jetzt sind die ja in einer enormen Stresssituation. Also ich selber habe meine Kinder immer alle Übertermin gekriegt und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie furchtbar es sein muss, sein Kind an Schläuchen, so einen kleinen winzeligen Frops da liegen zu sehen in so einem Inkubator oder was und dann muss ich jetzt auf einmal Milch produzieren. Die gehen ja in Überlebensmodus. Und die produzieren dann auch Milch, oder?
Auf jeden Fall. Und sie, es ist so, wenn sie gesundheitlich fit sind, nicht beeinträchtigt sind aufgrund irgendwelcher Komplikationen wie Bluthochdruck, dann produzieren sie auch Milch. Wir erklären ihnen das Prozedere. Wir weisen sie darauf hin, wie stressig das Ganze am Anfang auch ist. Aber sie schaffen das auch, weil wir ihnen mit auf den Weg geben, dass die Muttermilch das Einzige ist und das Wertvollste ist, der goldene Standard ist, den nur sie für ihre Kinder, sag ich mal, wenn man das so sagen darf, produzieren können.
Okay, und dann kommen die halt auf Mengen, die ihre kleinen Würmer da noch gar nicht wegatmen können. Und die werden dann bei euch in die, also ne, nach den Gesprächen und so, werden die dann, wenn die ja an Tag 10 oder was, sind die ja bei ihren 700 Millilitern, ja, Pumpen, ne?
Genau.
Kriegen also, die immer ein Doppelpumpset gestellt?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir haben einen Pflegewagen, wo die Mütter praktisch das Material gestellt bekommen von uns. Und sie werden angeleitet, hygienisch angeleitet und auch, wie sie mit dem Material umgehen müssen. Und pumpen bei uns. Sie bekommen eine Verordnung für eine Pumpe zu Hause. Ihnen wird auch da schriftlich mitgeteilt, auch nochmal mündlich, wie sie mit dem Material umgehen. Und dann klappt das auch. Und da wir ja da sind, haben wir die Mütter ja sehr engmaschig in der Beratung. Frauen, die am Termin entbunden haben und nach 2 Tagen nach Hause gehen, die haben wir ja nicht. Ne? Nee. Ja, die bleiben ja alle länger, sie sind länger unsere Gäste und von daher können wir das sehr gut begleiten.
Mhm. Nicht, dass ihr euch wundert, im Hintergrund wird hier jetzt das Catering aufgebaut. Wie gesagt, wir haben das relativ spontan eingerichtet, hier die Folge für euch aufzunehmen. Und ich merke aber auch aufgrund der Zeit, wir sind jetzt schon bei Hälfte der Zeit, wir müssen uns sowieso nochmal zusammenfinden an einem anderen Ort, weil ich will noch mehr in die Details reingehen. Ihr merkt das ja auch, je mehr ich in dieses Stillthema reinkomme, desto mehr möchte ich auch drüber wissen und desto mehr gehen wir auch in die Details. Wie viel, kann man das sagen, wie viel trinkt denn so ein Frühchen an Tag 10? Also wenn die Mama wirklich in der vollen Milchbildung ist, in der vollen Laktation und euch da die 700 bis 1,5 Liter Muttermilch präsentiert, also in 24 Stunden, wie viel trinkt das Frühchen denn in der Regel?
Also das kommt ja ein bisschen drauf an, wie in welcher Woche das Kind geboren worden ist. Die meiste Menge geht doch über die Sonde und die Babys machen Trinktraining, also Stilltraining an der Brust. Und der Rest wird eben sondiert, damit sie auch weniger Stress haben, weil Saugen, Schlucken und Atmen auch noch koordiniert werden muss. Und deswegen liegen sie gebondet bei den Müttern an der Brust und wenn sie nicht mehr saugen möchten, dann werden sie halt sondiert. Mhm. Und wir haben ja auch heute Morgen gelernt, dass wir einen strengen Kostaufbau machen, der ist bei uns auch, dass wir einen Ernährungsaufbau haben, der sehr zügig ist, damit die Kinder komplett oral die Muttermilch bekommen und keine parenterale Ernährung brauchen, also keine Infusion. Mhm. Und von daher sind wir da sehr, sehr zügig, dass sie die gute Muttermilch bekommen.
Ihr seid dann 2017 an den Punkt gekommen, dass ihr gesagt habt, wir haben Fördermittel, wir haben das nötige Know-how und wir haben die Frauen, die Milch produzieren. Warum sammeln wir das nicht und geben es anderen Kindern, die keine Muttermilch bekommen, weil ihre Mutter zum Beispiel verstorben ist oder auf einer Intensivstation liegt und nicht Milch produzieren kann oder will? Wir haben ganz tolle Beispielfälle hier beim Symposium gelernt. Das ist jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nicht so interessant, weil sie es nicht nachempfinden können. Aber ihr seid da wirklich manchmal in schwierigen Situationen zu entscheiden, wie viel Milch ist da und wer kriegt es. Wie geht ihr damit um, Aileen?
Ja, das ist auch für uns nicht immer ganz einfach. Mir persönlich fällt es immer am schwersten, die wichtige und wertvolle Spendemilch rauszugeben, wenn Mütter einfach nicht stillen wollen. Aber für Frühgeborene das eben sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann hat man so ein, also ich habe dann mit mir so ein kleines ethisches Dilemma.
Na klar.
Weil ich natürlich weiß, wie wichtig das für dieses Frühgeborene ist und ich es einfach nicht nachvollziehen kann, dass die eigene Mutter das nicht möchte. Dann fällt es mir am schwersten. Also zum Glück gibt es da nicht jede Woche Fälle, aber ich sag mal 4 bis 5 Mal im Jahr kommt das schon vor. Das hat natürlich für jede Mutter ganz individuelle Gründe. Und mir ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, dass man nicht nur eine gute Mutter ist, weil man sein Kind gestillt hat. Ganz bestimmt nicht, aber bei Frühgeborenen ist das einfach nochmal was anderes. Und wir sagen immer, für Frühgeborene ist die Muttermilch die erste wichtige Impfung und wie eine Medizin. Sie brauchen es unbedingt. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man nicht bereit ist, wenigstens ein paar Tage oder Wochen die Muttermilch zu gewinnen. Das ist vielleicht auch was vielen Müttern nicht bewusst ist, dass nur weil sie die Entscheidung zu stillen getroffen haben, nicht nach 2 Wochen ja sagen können, okay, ich mache das 2 Wochen und dann möchte ich nicht mehr. Auch das würde ja gehen.
Selbst Muttermilch reicht bei manchen Frühgeborenen nicht. Ist das richtig? Die brauchen dann noch irgendwas extra, was noch eiweißhaltiger ist?
Es gibt ja auch Muttermilchanalysegeräte und es hat sich halt gezeigt, dass die Babys zusätzlich Eiweiß benötigen. Und dafür muss die Muttermilch angereichert werden. Und das machen wir auch. Das machen, denke ich, alle Kliniken. Es gibt verschiedene Fortifier zur Unterstützung. Das sind Eiweißsupplemente, die man nimmt. Und damit muss der Nahrungsaufbau mit unterstützt werden. Dazu werden die Eltern aufgeklärt und stimmen dem auch zu und so läuft es dann.
Und welche Babys brauchen das? Weil wenn ich das jetzt hören würde als Mutter mit einem Kind auf der Intensiv und jetzt gar nicht einem frühen Neugeborenen, dann würde ich denken, das klingt super, das soll mein Kind auch haben. Egal, ob das jetzt eine 36. Woche ist oder eine 26. Und da ist, glaube ich, genau der Unterschied, richtig? Also man denkt ja immer, also als Mutter denkt man, glaube ich, häufig, viel hilft viel. Und ich glaube, das ist bei Muttermilch generell auch der Fall. Viel Muttermilch hilft viel. Jeder weiß, dass der schon mal ein krankes Baby gestillt hat, was dann auf einmal nach 2 Tagen wieder fit war. mega. Aber da denkt man sich dann halt auch, oh, die Judith Kargaseider oder die Aileen Heinecke hat doch gesagt, Pfortefeier. Und dann google ich und dann denke ich, oh, das rühre ich jetzt in die Muttermilch. Nein.
Das ist nur für die speziellen Frühgeborenen.
Bis welche Woche?
Das machen wir bis zur 34. Schwangerschaftswoche. Und in der Regel ist es so, dass wenn sie entlassen werden aus der Klinik, die Fortifier abgesetzt werden auch. Mhm. Ne? Und dann sind sie so weit, dass sie die nicht mehr benötigen. Das Wachsen und Gedeihen ist positiv. Sie werden gestillt, ausschließlich gestillt. Die gesamte Stresssituation der Klinik fällt ab und endlich beginnt das Familienleben zu Hause.
Mhm. Okay, jetzt haben wir aber bei den Fortifiern genau das Problem in unserer Welt. Es gibt Fortifier nur auf Basis von Kuhmilch. Eiweiß, oder?
Das ist tatsächlich nicht so. Es gibt zwei Firmen, die Fortifier auch aus humaner Milch herstellen. Die bekommen sie von Müttern, die, warum, auch aus welchen Gründen auch immer, die uns häufig auch nicht ganz klar sind, zu Hause noch abpumpen müssen, abpumpen dürfen, abpumpen sollen, die dann zu viel Milch haben und diese Milch nicht an Frauenmilchbanken abgeben möchten oder können, weil sie zum Beispiel nicht im Einzugsgebiet wohnen oder aus anderen Gründen. Und die geben dann ihre Milch an diese Firmen ab, damit daraus ein Fortifier gewonnen werden kann, auf humaner Basis sozusagen.
Das Wichtige, was ich noch wissen möchte, gerade für die Frauen, die das hören und denken, ich habe zu viel Milch, also ich war auch eine von denen, mir wurde gesagt, immer alle 2 Stunden anlegen. Mir wurde aber nicht gesagt, also beim ersten Kind, mir wurde aber nicht gesagt, du kannst damit aufhören nach ein paar Tagen. Das heißt, ich hatte riesen Klötze nach 14, 13 Tagen. Also das war furchtbar, das war unangenehm. Und dann habe ich halt unwissentlich, damals kannte ich Katrin noch nicht, habe ich dann halt, bei mir lief immer die Milch links mit, wenn ich rechts gestillt habe. Und damit habe ich Unmengen Milch produziert und aufgefangen und weggefroren. Und habe dann irgendwann bei der Charité, ich lebte noch in Berlin und zwar direkt bei der Charité um die Ecke, angerufen und gesagt, wollt ihr nicht diese Milch haben? Und die Charité meinte, nein, wir brauchen die nicht. Wir haben eine riesen Frauenmilchbank. So, das kommt ja auch immer von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet, ne? Hätte ich jetzt in Hannover gelebt, wo ich heute lebe, wäre es vielleicht anders ausgegangen und die hätten gesagt, ja, danke, bitte gib her. Aber wie werde ich denn überhaupt bei euch zum Beispiel Spenderin in Hamburg?
Es ist im Moment noch so, dass wir Spenderinnen aufnehmen, die im optimalsten Fall im UKE entbunden haben und auch ein Frühgeborenes entbunden haben und deren Milch nehmen wir. Das hat bei uns rechtliche Gründe, so ist unser Statut aufgestellt. Wir arbeiten aber daran, das aufzuweiten, dass wir auch Spenderinnen von außerhalb des UKEs aufnehmen können. Mhm. Das ist in Arbeit. Ne? Mhm. Und im Moment ist es so, dass wir das nur die zulassen, die bei uns entbunden haben, die Frauen.
Also niemand von extern?
Niemand von extern. Das trifft aber auf die UKE-Frauenmilchbank zu. Und die Frauenmilchbanken sind doch sehr unterschiedlich. Und es gibt halt eben andere. Dann kommen aber, wenn ich jetzt sage, Mensch, du bist da in der Nähe von Hannover. Aber die Leipziger, die das nämlich machen, da müsste natürlich jetzt auch ein Fahrzeug kommen und deine Milch holen. Und das ist die nächste Schwierigkeit dann. Na, die Logistik. Mhm. Und genau, deswegen sind wir ja in der Frauenmilchbank-Initiative daran interessiert, Netzwerke zu schaffen. Ne? Und dann kannst vielleicht du deine Milch an eine kleinere Klinik abgeben und die verarbeitet die Milch und gibt sie dann ab an die große Frauenmilchbank, die verarbeitet, pasteurisiert und dann geht die Milch wieder zurück. Mhm. Das ist ein, daran arbeiten wir.
Okay, und das, damit sprichst du einen ganz guten Punkt an. Wie stellt ihr sicher, dass die Frauen, die euch Milch spenden, nicht Drogen nehmen, rauchen, Alkohol trinken, Schnallibulli? Ja?
Ja, also es ist so, dass bei uns am UKE die Frauen alle einen Gesundheitsbogen ausfüllen, ein Aufklärungsgespräch mit unserer Ärztin haben. Es wird nochmal Blut abgenommen, was auch kontrolliert wird. Und erst dann, wenn die Befunde zurück sind und der ärztlich unterschrieben ist, der Aufklärungsbogen, werden diese Frauen zur Spende zugelassen.
Also dabei kann dann rauskommen, was auch immer, sie hat eine HIV-Infektion, wusste davon nichts oder, also, ne?
Genau, es wird alles kontrolliert, das ist sehr sicher. Es gibt ja einmal die Spende mit Blut und es gibt einmal die Milchspende, die weiße Spende. Und die Aufklärung ist aber genau so.
Ah ja.
Das ist sicher.
Ja gut, Muttermilch wird ja auch aus Blut gewonnen, von daher macht das ja auch, gibt das ja auch alles Sinn. Die Milch wird dann getestet. Also ihr habt da ja einen riesen Aufwand. Ne?
Ja.
Ihr kontrolliert die Milch, ihr taut sie auf oder ihr friert sie ein oder ihr macht sie warm oder ihr richtet sie an. Das alles ist ein Fulltime-Job, nehme ich an. Wird die pasteurisiert?
Also wir am UKE haben die Möglichkeit, pasteurisierte Milch abzugeben als Spendemilch an die Kinder, die das benötigen. Und wir haben wenige Frauen, die CMV-negativ sind. Und dort wird genauso eine Untersuchung gemacht, da testen wir die Milch auch. Und wenn die Hautkeimzahl den Bestimmungen der Leitlinie entspricht, dann verfüttern wir auch Milch, die lediglich eingefroren war und nicht noch weiterverarbeitet worden ist, so wie pasteurisierte Milch. Aber in der Regel pasteurisieren wir. Okay. Und damit haben wir ausreichend Vorräte da, um die Kleinstfrühgeborenen versorgen zu können oder auch kardiologische Kinder.
Stimmt. Gibt es dann auch den Fall, dass mal andere Stationen, also jetzt nicht die Neo, sondern ne, die anderen, dass die bei euch anrufen und sagen, habt ihr Muttermilch für uns?
Also es könnten aus dem UKE praktisch, wir geben wenn nur an die frühgeborenen Stationen im Haus oder wir könnten theoretisch an die kardiologische Station Milch abgeben.
Ja. Und macht ihr das auch?
Es ist so, dass wir im Moment an die kardiologischen Kinder, die in unserem Zentrum liegen, die Milch geben.
Ja, okay. Ja. Und das kommt auch öfter vor, dass die fragen. Ah ja. Hier wird das Mittagessen aufgebaut. Ich bin total dankbar, dass ihr bei mir wart. Ich bin total froh, mal so einen kurzen Einblick in die Arbeit in einer Frauenmilchbank geben zu können. Und ein Aufruf an alle, die jetzt selber in der Klinik arbeiten, selber eine Frauenmilchbank haben und noch nicht in der Frauenmilchbank-Initiative sind, vernetzt euch. Werdet Mitglied, geht zu den Treffen. Jedes Jahr ist ein Symposium, immer in anderen Städten. Dürfen wir schon verraten, wo es nächstes Jahr ist? Ja, da muss Katrin nicht so weit reisen. Sagen wir es so. Da wird sie dann wohl auch kommen, denke ich. Jedenfalls, geht dahin, vernetzt euch. Ich habe schon ein super Netzwerk hier heute geschaffen, nur durch Stillleben. Und die Leute sprechen mich an, hey, wollen wir nicht mal eine Folge aufnehmen? Und ich habe total Bock, weil du kriegst nochmal einen ganz anderen Einblick. Und wir alle arbeiten mit Milch, wir alle sind für das Stillen, wir alle sind kodexkonform und ich bin total froh, dass es Leute wie euch gibt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Für die Einladung.
Vielen Dank.
In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.